Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Undocker Podcast. Wir befassen uns heute mit dem zweiten Teil der Frage aus dem letzten Podcast. Hier nochmal zur Erinnerung die Frage von der Besitzerin.
Meine Frage heute: Wenn mein Hund vor irgendwas Angst hat oder mir an einer Stelle weggelaufen ist, gehe ich da wieder rein oder meide ich diese Stelle? Beispiel 1. Ich gehe zum Reifenwechsel, der Hund will nicht rein mit zur Rezeption. Offensichtlich Angst. Denke, es ist der Tierarzt oder ich weiß nicht was. Konnte jetzt das aber auch nicht trainieren mit ihr, mit Klicker, weil ich hatte ja den Termin. So, mache ich das? Gehe ich das wieder an? Führe ich sie da wieder rein in andere Situationen oder meide ich das? Zweite Situation, der Hund haut mir an der Trainingsstelle komplett ab, geht jagen und ist bestimmt 8 bis 10 Minuten einfach weg, kreuzt immer wieder meinen Weg. Was mache ich mit dieser Stelle? Gehe ich da wieder hin an der Schleppleine oder mache ich gar nichts oder vermeide ich das? Oder ja, wie vermeide ich, dass so eine Situation wieder auftritt?
Das Thema passt natürlich perfekt, weil draußen die Natur erwacht, der Frühling ist da. Und ihr werdet das an euren Hunden merken, dass sie doch ganz schön aktiv sind, gerade die jagdlich interessierten Hunde. Die sind jetzt ordentlich auf der Suche und haben vielleicht eben doch Erfolg mit einer Jagd nach Wild oder was auch immer ihnen vor die Nase kommt. Auch Hunde buddeln jetzt zum Beispiel mehr im Garten, weil die Natur erwacht, auch der Boden erwacht, die Mikroorganismen kommen in Gange, die Käferlein wachen auf und so weiter. Und dieses Leben, was sich da regt, auch unter der Erde oder auch unter der Oberfläche, das heißt also in der oberen Schicht der Erde, das interessiert Hunde sehr. Und ja, natürlich produzieren die Mäuse und so weiter Nachwuchs und dementsprechend sind unsere kleinen und großen Beutegreifer jetzt ganz schön animiert, sich darum zu kümmern. Das Jagdverhalten des Hundes ist ein unwahrscheinlich komplexes Thema. Das kann man nicht im Podcast mal so nebenbei behandeln, aber wir haben ja nun mal diese Frage. Und auf diese Frage der Besitzerin möchte ich gerne etwas genauer eingehen. Natürlich muss ich dafür wieder etwas ausholen. Also das Jagdverhalten von Hunden ist etwas ganz Natürliches, etwas ganz Normales. Das gehört zum biologischen Erbe des Hundes und das ist nun mal nicht zu leugnen. Das geht auch nicht irgendwie wegzutrainieren oder sowas. Das Verhalten von Hunden kann man in bestimmte Funktionskreise aufteilen und ein Funktionskreis davon ist der Nahrungserwerb. Und Nahrungserwerb bedeutet, dass man sich irgendwie um Futter kümmern muss und das Tier muss sich merken, wo gibt es was zu fressen, was gibt es zu fressen, muss ich sammeln oder muss ich jagen. Und deswegen ist dieses Suchen von potenzieller Beute, also von etwas Fressbarem oder von etwas Jagdbarem angeboren. Und wir haben Hunde, die ständig irgendwo rumschnüffeln und hier was knabbern und da was fressen. Und wir haben Hunde, die schauen, ob sie irgendwo was jagen können. Und dieser Zustand ist unabhängig davon, ob die Hunde nun satt sind oder nicht. Nun hast du vielleicht einen Hund, der jagt oder auch nicht, aber es gibt unterschiedliche Methoden von Hunden, umherzustreifen, sagen wir das mal so. Manche laufen so ein bisschen diffus in Kreisen und diese Kreise werden größer und auch wieder enger und wieder kleiner. Dann gibt es so auf einmal Haken, die die Hunde schlagen, sie können quer laufen. Man denkt ja, laufen die jetzt ein Schnittmuster ab, also so ein Eindruck macht das und plötzlich stockt der Hund. Und zwar dort, wo er jetzt etwas vermutet. Nehmen wir jetzt mal den Mäusebuddler oder einen Hund, der auch schon Erfahrung hat mit Kaninchenjagen. Jetzt hat er eine Stelle gefunden, wo vielleicht ein Kaninchen gelegen hat oder eben abgewartet hat, wie auch immer. Jedenfalls stockt der Hund da und sagt, hier ist Erfolg. hier habe ich was gefunden. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Hund wirklich wild auftut und dieses Wild springt hoch und der Hund kommt eben dann in die Hatz. Und dort, wo er Erfolg hatte, diese Stelle wird markiert im Gehirn. Das wird abgespeichert. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du dein Handy benutzt, um zu einem bestimmten Ort zu fahren und du markierst dir diesen Ort in den Favoriten bei Google Maps. Genauso wird abgespeichert oder als, ja, jetzt wirklich Metapher gesehen, wird der Ort des Jagderfolges für den Hund abgespeichert. Und da gibt es eben bestimmte Abteilungen im Gehirn, diese sogenannten Ortszellen, die sind dann aktiv, die flackern auf und die machen eben diese Markierung im Gehirn. Und diese Ortszellen wiederum sitzen im Hippocampus, eine bestimmte Abteilung im Gehirn. Und dort wird dieses Ortsgedächtnis des Hundes jetzt aktiv. Das heißt, es bekommt einen Job, merkt dir diesen Ort. Das ist energiesparend für den Hund für die nächste Jagd. Wir müssen immer wieder darauf zurückschauen, welches genetisches, welches biologisches Erbe bringt der Hund denn mit? Ja, er ist und bleibt ein Beutegreifer. Und um schnell Beute zu bekommen, also am Leben zu bleiben, weil man sich ernähren möchte und fortpflanzen möchte, sollte man doch fix an Beute kommen. Und das geht, wenn ich mir merke, wo Beute zu holen ist und man nicht immer auf eine neue Suche losziehen muss, sondern dort, wo die Erfolgsaussicht am höchsten ist, dort setze ich wieder an. Und wenn du jetzt mal das mit dem Menschen selber vergleichst, dann ist dieses Verhalten völlig logisch, denn wenn Menschen zum Beispiel Pilzesammler sind, dann gehen sie in den Wald und werden sich diese Stelle merken, wo die Steinpilze stehen, wo die Maronen sind, wo sie die Pfifferlinge gefunden haben. Dort gehen sie wieder hin. Warum sollen sie woanders hingehen, wenn sie wissen, wo die Pilze sind? Genauso geht es mit Kräutern. Wenn ich bestimmte Kräuter suche, habe ich eine Stelle gefunden, suche ich diese Stelle wieder auf und suche nicht an anderen Stellen, wo es doch recht unwahrscheinlich ist. Vögel beobachten. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir einen Eisvogel, wenn ich den Eisvogel mir anschauen möchte, dann gehe ich in Gebiete, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, wo ich ihn finden werde. Nehmen wir den Jäger. Der Jäger geht zum Hochsitz und sitzt an mit der Hoffnung, das Wild beobachten zu können, das Wild zu sehen. Das ist an Stellen, diese Hochsitze sind an Stellen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Wild auftaucht. Und so geht es immer weiter. Der Fuchs, der Waschbär, die Tiere, die abends durch die Dörfer laufen oder auch durch die Städte, sie laufen zu den bekannten Nahrungsquellen, dort, wo der Erfolg relativ sicher ist und die höchste Wahrscheinlichkeit eben besteht, Fressbares zu finden. Also völlig logisch. Wenn der Hund jetzt seine Jagd beendet hat, dann kehrt er nach Hause zurück oder das Tier eben auch zu seinem Bau zurück, je nachdem, was da jetzt passiert ist und worum wir uns jetzt hier in diesem Podcast kümmern. Es geht ja um den Hund. Was macht der jetzt? Also der hat, aus seiner Sicht ist die Jagd beendet und er kehrt jetzt zurück zum Ausgangspunkt der Jagd. Und deswegen sollte ein Mensch, ein Besitzer dort warten auf seinen Hund. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund zu dieser Stelle zurückkommt, ist relativ hoch. Dieser Weg von Start der Jagd und dann auf der Jagd selber zum Objekt der Jagd und so weiter, auch der wird abgespeichert. Auch dort sind die Ortszellen aktiv und der Hund, also das Gehirn, merkt sich diesen Weg. Aber wenn das Tier arg gestresst ist, also sehr, sehr, sehr aufgeregt ist und noch nicht viel Erfahrung hat, in Bezug auf Jagd, was der normale Hund ja nicht haben sollte, außer er ist eben beim Jäger und er ist in der Ausbildung, das ist etwas anderes. Deswegen diesen Unterschied möchte ich erwähnen. Also wenn das Tier eben arg gestresst ist, dann kann es diese Erinnerung nicht abrufen. Also es ist eigentlich gar keine Erinnerung da, weil die Stresshormone dafür sorgen, dass dieser Weg zurück eben nicht gespeichert wird. Da ist ja jetzt keine Ruhe im Hund, sondern höchste Aufregung. Und deswegen kann ein Hund den Rückweg eben auch vergessen. Der kann sich regelrecht verlaufen und dann kehren die Hunde nach Stunden des Irrens zurück. Und sie sind jetzt nicht 3 Stunden lang auf Jagd gewesen, weil so lange lässt sich ein Wild nicht jagen, das ist verschwunden, sondern meistens ist es so, dass der Hund sich regelrecht wirklich verlaufen hat oder dann eben weiter auf eine andere Spur gekommen ist und immer tiefer sich verläuft, im wahrsten Sinne, in Wildspuren. Aber das meiste, also meistens ist es so, dass der Hund sich wirklich verlaufen hat, dass er irgendwo gesichtet wird und man von anderen Spaziergängern auch hört, ja, der läuft da irgendwo rum. Aber diese aktive Jagd hinter etwas herzuhetzen, die ist dann eben meistens längst verschwunden, sondern die laufen so ein bisschen, ja, in flottem Tempo, aber ja, wie verwirrt umher. Manche Hunde nehmen die Eigenfährte auf und kommen zurück. Das zum Beispiel machen nur die routinierten Hunde oder Hunde, mit denen das trainiert wurde. Das gehört zum guten Jagdkontrolltraining dazu, dass Hunde lernen, Eigenfährte aufzunehmen. Was sind denn nun die Auslöser für Jagdverhalten? Die müssen wir nämlich identifizieren, damit uns das ja nicht passiert, dass die Hunde eben abhauen. Und da gehört das Jagdverhalten genauso zu wie das Hüteverhalten. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also, was sind Auslöser für deinen Hund? Das können eben Haustiere sein, wie Katzen, Pferde, Schafe. Es können Wildtiere sein. Welche sind das? Manche Hunde sagen, ich jage gerne Rehe, die nächsten Kaninchen oder Hasen. Manche Tiere haben sich auf Wasservögel eingeschossen oder eben auch Wildschweine gehören, eben auch wirklich zum Beutespektrum gehören. Dann gibt es Hunde, die jagen Vögel und es gibt Hunde, die jagen wirklich sehr speziell nur ganz bestimmte Vogelarten. Ich hatte meinen Hund im Training, der hat nur Amseln. Keine Krähen, keine Möwen, keine Spatzen, nichts anderes. Es waren die Amseln. Nur die hat er gejagt. Weitere Auslöser für Jagdverhalten können natürlich auch Menschen sein. Jogger, Radfahrer, Autos, aber auch leblose Dinge wie Lichtreflexe, Schatten. All das wird wiederum im Gehirn abgespeichert. Ah ja, das ist Beute. Das müssen wir uns merken. Das ist wichtig zum Erhalt, ja, des Lebens. Und die Ortszellen wieder im Hintergrund flackern auf und sagen, yeah, erstens macht es Spaß. Ob es dann eben auch sinnvoll ist, ist jetzt nicht unsere Frage hier. Also Schatten zu jagen ist sicherlich nicht sinnvoll, aber es wird eben dein Jagdverhalten ausgelöst. Darum geht es ja erstmal. Und dann merken sich eben die sogenannten Ortszellen den Ort, wo wurde gejagt. Die Landschaft, also freies Feld oder ein bestimmter Wald, eine bestimmte Art von Wald. Wo habe ich Erfolg? Denkt wieder an das Pilzesammeln. Du suchst keine Steinpilze am Strand. Das fällt uns nicht ein. Ich suche die im Wald und zwar in einer bestimmten Art von Wald, an bestimmten Stellen. Und dann auch wieder die Frage, zu welcher Tageszeit ist der Hund aktiv. Meistens sind sie in der Dämmerung ein bisschen aktiver, aber wenn sie am helllichten Tag auch Kaninchen jagen konnten, dann wird das auch mit dieser Tageszeit im Zusammenhang abgespeichert. Oder auch die Frage, jage ich zusammen mit einem anderen Hund oder jage ich lieber alleine? Bei manchen Hunden wird das Jagdverhalten nur gemeinsam mit dem anderen Hund erstmal ausgelöst, bis er diesen Lehrer nicht mehr braucht und dann alleine jagen kann. Deswegen ist es nicht ratsam, mit einem jagenden Hund spazieren zu gehen, weil dein eigener Hund wird es lernen. Ja, er lernt einfach durch Nachahmung und durch diesen Spaß an der Sache. Und du ahnst es schon, wenn es dir darum geht, die Jagdauslöser zu identifizieren, setz dich da mal ran, mach mal eine Liste. Wo ist das Jagdverhalten wirklich augenscheinlich für dich? Wo wird es angetickert? Wodurch? Wie gesagt, alles, was ich hier aufgezählt habe, würde dir da weiterhelfen, diese Liste zu füllen. Weil wenn ich diese Liste habe, dann kann ich einen Trainingsplan aufstellen. Dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich denn ran an das Jagdkontrolltraining zum Beispiel. Ja, ich möchte immer, dass das Lernumfeld für den Hund passend gemacht wird, damit er lernen kann. Denn du kannst nicht an den Ort gehen, damit beantworte ich die Frage schon mal so nebenbei. Hier hat der Hund gejagt, hier fange ich jetzt mal an zu trainieren. Das kann nicht klappen. So, ich hatte vor kurzem das Hüteverhalten auch im Zuge des Jagdverhaltens genannt. Und ich denke, dass das inzwischen allgemein bekannt ist, dass das Hüteverhalten ein Jagdverhalten nur in veränderter Form ist, dass da ein paar Sequenzen der ganzen Jagdkette fehlen. Das ist eben so gewollt, das ist genetisch festgelegt, darauf wurde selektiert. Beim Hüteverhalten geht es um Bewegung, es geht um Bewegungsreize. Und der Hütehund ist, wie gesagt, seit Generationen darauf selektiert, der Treibhund genauso, Bewegungsreize zu kontrollieren. Also er ist so ausgestattet, also auch von der Möglichkeit, Reize zu verarbeiten, dass ihm nichts entgehen darf. Und er möchte eben diese Bewegungsreize verfolgen, er möchte sie unter Kontrolle halten. Und wenn nichts anderes zu holen ist, dann nimmt er eben auch das Wild. Ich möchte jetzt hier nicht auf den Hütehund und seine ganzen Befindlichkeiten eingehen, weil das ist auch wieder ein Thema für sich, was ein Hütehund in unserer Welt alles aushalten muss. Diese ganzen Reize, die da auf ihn einprasseln, die sind meistens einfach zu viel für sein Gehirn und er explodiert regelrecht und wird umgeleitet auf in Anführungsstrichen falsche Beute, also die Jogger, die Radfahrer, die Autos und so weiter, die Schatten, die Lichtreflexe. Was sollen sie machen, diese Hunde, wenn sie mit diesen Reizen nicht so gut klarkommen? Ich muss da immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit abschweife von unserer Frage. Deswegen zurück zur Frage. Die Frage war, gehe ich zu diesem Ort zurück mit meinem Hund oder vermeide ich ihn oder was soll ich machen? Das klang ja auch an. Was passiert, wenn du zurückgehst zu diesem Ort mit dem Hund, der dort die Jagd gestartet hat? Dein Hund weiß jetzt ja, ne, durch die Ortszellen, durch sein Ortsgedächtnis, wir gehen wieder dahin, wo ich richtig Spaß hatte. Und der Hund ist in ganz positiver Erwartungshaltung und voller Vorfreude. Ja, die Erregung steigt schon, Adrenalin wird produziert, Cortisol kommt in Gange und das Emotionssystem Seeking, das kommt jetzt so richtig in Fahrt. Also das wird bedient. Emotionssysteme oder Systeme sind ganz genau erforscht worden. Da gab es einen ganz tollen Psychologen, der sich in der Emotionsforschung sehr bemüht hat und viele Dinge rausgefunden hat. Das ist der Jörg Panksepp. Und der hat den erst natürlich bei den Menschen viel geforscht und dann eben auch in der Hundewelt, also in der Tierwelt, und hat ganz, ganz interessante Dinge zutage gebracht, unter anderem eben Emotionssysteme. Da geht es um die Grundemotionen, Angst, Trauer, Ekel und so, Überraschung und so weiter, und eben auch Emotionssysteme. Eins davon ist das sogenannte Seeking. Seeking umfasst alles so Suche, Spaß, also im Prinzip richtig die Suche nach Freude nach Dingen, die Spaß machen, die so richtig die Endorphine in Gange bringen. Und Seeking bedient das Dopaminsystem. Das wird jetzt aktiviert und der Hund fängt an zu scannen, guckt eben, wo ist hier was zu suchen, wo ist hier was zu finden. Ist es ein Vogel, steht da irgendwo ein Reh, wo sind irgendwelche Kontraste, die jagdbar sind. Er wittert, also zeigt dieses Luftwittern, oder er geht eben wirklich mit Kopf runter in eine angestrengte Suche. Das Tempo des Hundes nimmt zu. Manche Hunde fangen auch an zu schleichen, je nachdem, ob sie schon Beute im Visier haben. Und andere Hunde stehen vor. Ja, die stehen einfach, kennt ihr das Vorstehen vom Jagdhund? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Sie zeigen mit diesem Vorstehen an, dass sie etwas Jagdbares jetzt fokussieren. Wenn der Hund jetzt ohne Leine wäre, würde er an dieser Stelle wieder die Jagd beginnen. Und zwar hat er ja noch den Jagderfolg vom letzten Ausflug im Gedächtnis und die Ortszellen navigieren ihn. Nur rennt er dahin, aber da ist nichts. Das war beim letzten Mal da, aber ich gebe ja nicht so schnell auf als Hund. Ich sage, na ja, vielleicht liegt da ja irgendwo anders ein Tierchen rum, vielleicht haben sie sich woanders versteckt. Jetzt beginnt die Suche nach der wahrscheinlichen Beute. Und der Hund würde jetzt größere Kreise ziehen, intensiver suchen, das, was ich vorhin beschrieben habe, querlaufen, sich vielleicht auf die Hinterbeine stellen, je nachdem, was der Bewuchs hergibt, was ich für einen Hund habe und so weiter. Nun ist der Hund aber an der Leine und er kann das alles nicht ausfüllen. Also, wir hatten gesagt, Adrenalin, Cortisol, Dopamin, alles ist im Gange und er kann es nicht machen. Was passiert jetzt? Der Hund hat wirklich, wirklich Frust, richtige Frustration. Das bedeutet, dass eine Erwartung nicht erfüllt wird und dass diese Freude, die er ja schon hatte, wirklich in Frustration endet. Und das ist ein ganz, ganz starker Stressor. Das kann jetzt unerwünschte Reaktionen hervorrufen beim Hund. Ja, wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird, die so aufgebaut wurde, indem ich, das ist ja jetzt rein hypothetisch, an diese Stelle gehe, wo ich denke, ich werde hier richtig Spaß haben und dann habe ich den aber nicht, dann kommt es eben dazu, dass der Hund extrem vielleicht auf einmal Mäuse buddelt, auch wenn da keine Mäuselöcher sind. Also er leitet jetzt seine Frustration in irgendeine Aktion um. Er bellt vielleicht, er springt an, so richtig mit Wucht, also mit Kraft. Ja, ist mein Ding, was ist denn nur in den Hund gefahren? Kann in die Leine beißen, er kann ganz doll, wirklich ganz stark ziehen. Er kann auch nach dem Menschen schnappen. Also wirklich umgerichtet seine Frustration am Menschen auslassen, indem er in die Kleidung schnappt oder entgegenkommende Hunde werden angebellt, über Scheinangriffe irgendwie attackiert. Jogger, Radfahrer können jetzt auch, ich sag jetzt mal, als Projektionsfläche des Hundes genommen werden, seinen Frust loszuwerden, obwohl er das vielleicht noch nie gemacht hat, dass er Jogger oder Radfahrer. Aber es sind Bewegungsreize und die passen jetzt in das Muster des Hundes, der ja eigentlich rennen wollte, um Beute zu machen. So, wenn ich das jetzt hier alles beschrieben habe, dann ist die Antwort klar. Die weißt du alleine. Du gehst nicht an den Ort der erfolgreichen Jagd zurück. Aber auch wiederum, wie im letzten Podcast, diese Antwort ist nicht absolut. Ich würde dir ein Jagdkontrolltraining empfehlen. Das ist ein ganz, ganz umfassendes Training und das kannst du machen, wenn es eben wirklich gut angeleitet ist, gut durchdacht ist und der Jagdtyp deines Hundes auch wirklich beachtet wird, weil das ist immer individuell. Habe ich einen Hund, der stöbert? Habe ich einen Hund, der auf Spuren abgeht, also wirklich die Fährten verfolgt? Habe ich einen Sichtjäger oder habe ich auch einen Allrounder, wie zum Beispiel den Deutsch-Drahthaar, ja, das ist so ein Hund, der kann alles. Der kann stöbern, der kann die Fährten verfolgen, der guckt, also das ist auch ein Sichtjäger, der steht vor, der apportiert gerne, macht alles. Also alles, was der Jäger gebrauchen kann. Und da hast du einen Hund, der zum Beispiel nur aus Spaß jagt. Ja, das ist ein Hund, der eigentlich überhaupt gar nicht zu den Jagdhunderassen gehört, aber der hat Freude am Jagen. Und das ist bei vielen Hunden so, weil, wie schon x-mal erwähnt in diesem Podcast, wir können eben nicht leugnen, dass unsere Hunde Beutegreifer sind und das Jagen mehr oder weniger zum Vorschein kommt. So, also jagt er aus Spaß oder durch Nachahmung erlernt oder jagt er, weil er arbeitslos ist, weil er wirklich gerne was tun möchte, ein sehr aktiver Hund ist und ihm das Jagen da gerade recht kommt, weil das ist ein super Job, den er da machen kann. Was kannst du machen? Ganz wichtig sind alternative Bewegungsmöglichkeiten, weil viele Hunde, die jagen, wenn sie nur an der Leine geführt werden, das ist auch ein ganz, ganz arger Stressor, wenn Bewegung fehlt. Also wirklich Bewegung wie Rennen und Laufen, Hüpfen und Springen. Du kannst jagdähnliche Spiele machen, du kannst das Mäusebuddeln unter Signal setzen und zum Beispiel als Belohnung einsetzen. Natürlich muss der Hund dann auch lernen, mit Mäusebuddeln wieder aufzuhören. Das ist alles Jagdkontrolltraining. Das ist jetzt nur, von mir sind das nur Aufzählungen, was kann man alles machen. Apportieren, suchen, anzeigen, also dass der Hund sagt, ich habe hier was gefunden, wenn er zum Beispiel nicht so gerne apportiert. Bringseln ist auch wirklich eine ganz interessante Geschichte, kommt aus dem wirklich Jagdhundgebrauch, weil wenn ein Tier geschossen wurde oder eben ein Tier Weitwund geschossen wurde, dann müssen manche Hunde zum Beispiel die Bracken dieses verendete Tier finden. Sie sollen es aber nicht apportieren oder können es auch nicht apportieren, weil es viel zu groß und zu schwer ist. Und dann nehmen sie ein sogenanntes Bringsel ins Maul, laufen zu ihrem Jäger zurück und sagen, ich hab's gefunden. Das ist das Zeichen für den Jäger. Und dann gehen sie gemeinsam, der Jäger und sein Jagdhelfer, zu dem Stück Wild. Und das kann man natürlich auch in unsere Nicht-Jägerwelt exportieren, weil das ist ein sehr, sehr umfangreiches Training und macht wirklich Spaß und ist interessant. Longieren ist eine gute Möglichkeit, kombiniert mit anderen Signalen, mit Hürden, Tunneln oder einfach um Bäume laufen und dann zum Beispiel da wieder in die Suche zu schicken und verschiedene Kommandos abzufragen. Die Reizangel ist ein, wenn sie wirklich klug aufgebaut wird, eine sehr gute Möglichkeit, auch an Impulsivität des Hundes zu arbeiten. Also, wenn du jetzt eine passende Beschäftigung für deinen Hund gefunden hast, wenn du das Jagdkontrolltraining schon ganz gut absolviert hast, wenn du da gut drinne bist, wenn ihr feine Übungen gefunden habt, die euch Spaß machen, dann kannst du anfangen, dich diesen Gegenden zu nähern, wo dein Hund öfter schon mal Jagderfolg hatte oder wo du auch weißt, hier ist es ganz interessant. Und du musst jetzt eben diese Übungen, die du vielleicht, ich sag jetzt mal auf dem Hundeplatz oder in irgendeiner anderen Gegend ziemlich, erstmal geübt hast ohne Ablenkung, die kommen jetzt eben ins reale Leben, in die Ablenkung. Und du musst zu Anfang Ablenkung suchen, die den Hund nicht aus der Fassung bringt. Also wenn du einen Hund hast, den Schafe nicht interessieren oder eine Rinderherde nicht interessiert, dann ist das eine Ablenkung. Da sind Tiere, aber die sind für dich nicht, gehören nicht zum Beutespektrum. Man kann später auch am Wildgatter arbeiten. Bei ganz vielen Hunden wird am Wildgatter kein Jagdverhalten ausgelöst, weil die Tiere stehen, die sind relativ gewöhnt an Besucher, auch an Besucher mit Hunden, und die stehen da so rum. Manche Leute füttern die Tiere, dann bewegen die sich ein bisschen. Das sind Möglichkeiten, mit dem Tier, also mit dem eigenen Hund, zu arbeiten in Bezug aufs Jagdkontrolltraining. So, nun näherst du dich diesem Ort des ursprünglichen Abhauens deines Hundes. Und wichtig ist, natürlich ist er an der Schleppleine, aber diese Schleppleine bedeutet jetzt kein Frust mehr. Das heißt, ihr macht schöne Spielchen dort, ihr macht verschiedene Suchen, du kannst eine Schleppfährte ziehen, den Hund arbeiten lassen, ihr übt eure verschiedenen Pfiffe, du lässt deinen Hund schicke Sachen apportieren und so weiter. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt in Annäherung an diesen Ort, damit ihr ihn dann wieder zufrieden verlassen könnt. So, und damit habe ich dieses absolute Nein aufgehoben, weil dieses absolute Nein gibt es nicht. Aus meiner Sicht, wenn du mit deinem Hund wirklich gut trainierst. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, wenn mir mit meinem Hund irgendwas passiert ist, dass ich an diesen Ort jetzt nicht mehr hingehen kann. Dann wird es irgendwann ganz viele rote Kreuze geben in eurer Spaziergeh-Landkarte, wo du sagst, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also ich finde, das ist eine Herausforderung für uns, das ist eine Aufgabe, die uns da gestellt wird, gemeinsam mit unserem Hund an unserer Seite, diese Aufgabe zu meistern. Ja, es ist passiert, der Hund ist auf die Jagd gegangen, jetzt habe ich was zu tun, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen. Ich möchte zu diesem Ort zurück mit einem Hund, der schon richtig gut trainiert ist, und wir haben vielleicht sogar ein neues Gebiet der Beschäftigung gefunden, das Jagdkontrolltraining. Und das wird euch ein Leben lang wirklich begleiten, weil da ganz, ganz viele verschiedene andere kleine Rubriken zugehören, wo dein Hund sich richtig gut, ja, etablieren kann und wo ihr eure Freude habt und vielleicht Profis werdet. Also Fazit, ein Hund vergisst nicht, wo er in Gefahr war. Ein Hund vergisst nicht, wo er Freude hatte. Ein Hund vergisst nicht, wo er Jagderfolg hatte. Vermeide diesen Ort erstmal und trainiere mit deinem Hund im Bereich des Jagdkontrolltrainings. Das ist heute unser Thema. Beim letzten Mal war es die Angst, da habe ich das auch versucht zu erklären. Jagdverhalten an sich ist nicht löschbar, aber es ist wirklich gut beherrschbar. Und wie schon erwähnt, bietet es wirklich ein unerschöpfliches Feld an Beschäftigung mit deinem Hund und unwahrscheinlich viele Lernmöglichkeiten für Menschen. Wenn du gute Trainingsfortschritte erzielt hast, dann nähere dich wieder diesem Ort, wo euer Jagdausflug eben begonnen hat, und nähere dich über ähnlich aussehende, ähnlich gestaltete Orte mit ähnlichen Reizen, bis ihr richtig am Ort des Geschehens angekommen seid. Gestalte dein Training immer so, dass dein Hund nicht frustriert ist. Mache Erfolge möglich. Wenn dir mal irgendeine Übung nicht gelungen ist, und das ist ja nun mal normal, dass nicht alles im Leben gelingt, auch dass dein Hund zum Beispiel den falschen Dummy bringt oder sich nicht stoppen lässt und lieber den Dummy bringt, als jetzt anzuhalten und so weiter, dann ist es eben so. Es ist besser, als wenn er jagen geht. Das andere ist, dann bau wirklich deine Übung immer nach dem Erfolg der letzten Übung auf. Wenn du sagst, diese Übung ist jetzt nicht gelungen, wir nehmen ein ganz profanes Bleib, der Hund ist immer wieder aufgestanden, dann mach es nicht noch 10-mal dasselbe. Du trainierst da nur einen Fehler. Du bist der Mensch. Du musst dir diese Aufgabe durchdenken. Warum macht mein Hund einen Fehler? Ja, vielleicht kann er das Bleib in dieser Gegend nicht. Habe ich noch nie geübt. Oder er erträgt das nicht, wenn ich mich umdrehe und gehe. Vielleicht musst du erst noch mal wirklich vorne, ganz vorne am Hund anfangen und das Bleiben ihm schmackhaft machen und eben nicht immer für Fehler korrigieren. Also Fehler sind im Hundetraining nicht vermeidbar, nein, aber aus Fehlern lernen Hunde nicht. Sie lernen am Erfolg, so wie wir auch. Und wir sind zuständig, dass sie Erfolg haben. Okay? So, und zur besseren Erläuterung und zum besseren Verständnis von diesen doch recht theoretischen Ausführungen kommt heute, wie gewohnt, ein Beispiel. Und zwar geht es um eine Hündin, und zwar um Bertha. Bertha ist eine Bracke, die so zu 90% eine Bracke ist, also sie ist nicht reinrassig, sie kommt aus dem polnischen Tierschutz. Und die Eigenschaften von Bracken, dazu gehören zum Beispiel auch die Beagle, ist das Brackieren. Das ist ein Fachbegriff auch wieder aus der Jägerwelt. Das heißt, die Tiere verfolgen die Spur, zum Beispiel eines Hasens, so lange, bis der Hase in den Bau, also in seinen Einstand zurückkehrt. Und dort erwartet der Jäger ihn. So ist die Jagd gestaltet. Das heißt, die Bracke treibt ja auch, also treibt dem Jäger das Tier vor die Flinte. Diese Eigenschaften, also sie werden auch noch für andere Dinge benutzt, das ist aber hier wieder nicht unser Thema. Wichtig ist, die Bracke soll sich vom Jäger entfernen. Das ist der Sinn. Also darauf wurde selektiert, dass die Bracke eigenständig arbeitet, dass sie weit wegläuft und eben Spuren verfolgt. Sie darf, also das ist erwünscht, kilometerweit laufen. Und beim Jäger wird diese Bracke natürlich vernünftig trainiert. Aber ja, wenn ich jetzt so ein Tier aus dem Tierheim bekomme und überhaupt keine Ahnung habe, dass das eine Bracke ist und was Bracken machen, dann gibt es schon mal ja seltsame Dinge, die da so passieren und die alle irgendwas mit Jagd zu tun haben. Die Besitzerin, die dieses Tier aufgenommen hat, hatte wirklich keine Ahnung, dass das ein Jagdhund ist. Das wurde ihr auch nicht gesagt. Vielleicht wusste das Tierheim das selber nicht. Aber sie hatte vorher immer Boxer. Und Boxer sind meistens Hunde, die nicht jagen. Meistens. Es gibt kein absolutes Nicht-Jagen. So. Und Bertha hat genau diesen Job gemacht, für den sie auch gezüchtet ist und selektiert wurde. Sie war in der Schleppleine, aber diese Schleppleine war nicht in der Hand der Besitzerin. Ich weiß nicht mehr warum. Ist sie ihr rausgerutscht oder hatte sie sie kurz mal fallen lassen? Jedenfalls ist die Bracke, also Bertha, auf eine Spur gekommen und dann zog sie los. Und sie zog los und wurde immer schneller, immer schneller, immer schneller und war irgendwann nur noch ein Punkt in der Landschaft. Es war eine wirklich weite, gute Landschaft. Aber irgendwann kommt auch da die Autobahn und die Besitzerin hatte natürlich Angst um ihren Hund und es half nichts. Kein Pfeifen, kein Rufen, keine Aufmerksamkeitssignal, nichts. Der Hund war wirklich in seinem Element und sie schalten dann auch ab. Vor allem, es ist ja nichts abrufbar im Gehirn des Hundes. Da war noch nichts trainiert. Nur das biologische Erbe ging jetzt an. Ich habe eine Spur und die werde ich verfolgen. Bracken sind meistens spurlaut, das heißt, sie bellen, wenn sie auf der Spur sind. Das ist, also der Jäger sagt da Geläut zu und das hat man bei ihr immer gehört. Wenn sie da drauf war, dann wusste man, aha, sie ist noch unterwegs und ist noch beim fröhlichen Gebell. Ja, und irgendwann kam der Hund zurück. Also das Gebell hörte auf, das heißt, die Spur war verschwunden, abgebrochen, was auch immer. Und der Hund war fertig mit seinem Job und kam dann auch zurück. Das waren vielleicht, waren das 10 Minuten, Viertelstunde. Aber ihr wisst, wie endlos einem diese Zeit vorkommen kann. Und es war ein weites Gelände. Es war nicht Wald. Das war jetzt auch gut wegen der Schleppleine, weil da können schon Unfälle passieren, dass das Tier irgendwo festhakt und man es ja lange suchen muss, bis man es wieder hat, wenn sie dann eben auch nicht laut geben. Genau, so jedenfalls war sie wieder da und wir haben dann mit diesem Hund lange, lange, lange und viel trainiert. Ja, dieser Hund wurde vorher nie trainiert, wie gesagt, sie war ja aus dem Tierheim. Und letzten Endes haben wir ja an Bertha gemerkt, was ist ihre Leidenschaft, was ist ihr Job. Dieser Hund apportiert wirklich ungerne. Wir haben ihr das ein bisschen beigebracht, aber sie ist jetzt kein begeisterter Apportierer. Sie macht das 2-3 Mal und dann ist aber auch gut. Auch das muss man anerkennen. Was sie mag, ist Spurensuche. Und dann haben wir Spurensuche mit Hasenduft gemacht. Also sie hat es, das, was sie sowieso kann, das haben wir ihr geboten und sie konnte diese Spuren absuchen und dann wird das Interesse für echte Spuren manchmal ein bisschen weniger, aber der Vorteil ist, man kann dann auf dieser Spurensuche den Hund trainieren. Das haben wir dann gemacht. Wir haben also mit Echtfell gearbeitet. Also mit Echtfell heißt ungegerbtes Fell, weil der Hase, also die Dummies, die man im Handel bekommt, das ist ja alles gegerbt und behandeltes Fell. Das macht manchen Hunden Spaß, ja. Aber so einem Hund kann ich damit nicht kommen. Also der sagt, was ist das hier? Ich brauche was Echtes, was mich auch wirklich interessiert. Und das konnten wir dann eben auch besorgen und haben mit dem Hund eben auf Hasenspuren trainiert. Stoppen, sich hinlegen, also das Down, das wieder zurückkommen, die Pfiffe und so weiter. Und so konnten wir uns dem Ort, wo sie abgehauen ist, allmählich nähern. Die Dame hatte von mir wirklich, ich sag's jetzt mal, das Verbot, dorthin zu gehen, solange der Hund nicht gut genug trainiert ist, damit da keine Unfälle passieren und sie weiter ja passioniert ihrer Jagd danach geht und alles, was man trainiert hat, so ein bisschen für die Katz war. Ja. Und was haben wir geschafft? Wir haben einerseits geschafft, das Bedürfnis dieses Hundes nach Spurensuche zu befriedigen und wir haben es geschafft, dass der Mensch die Kontrolle behält über den Hund. Und damit sind beide Parteien glücklich geworden und das sind sie immer noch. So, und das heißt, dass die Hundebesitzerin dort auch immer wieder trainiert, alleine oder auch mit mir zusammen, weil es muss auch erst wieder da eine Routine aufgebaut werden, beide müssen sicherer werden, aber in diesem Gebiet bleibt die Schleppleine in der Hand. In anderen Gebieten lassen wir die Schleppleine auch fallen, wir machen den Hund auch ab, da haben wir andere Methoden, aber dort bleibt der Hund an der Leine, hat aber trotzdem Spaß und muss keine Frustration aufbauen. So, das war's für heute. Das war eine umfangreiche Antwort auf eine kurze Frage. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Diese Antwort hat euch ja Hilfe gegeben und war eine Antwort, die euch auch zufriedenstellt. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie mir gerne, schickt sie mir per WhatsApp, per E-Mail, bei Spotify kann man das machen und so weiter. Ich verabschiede mich für heute und ja, wünsche euch wirklich alles Gute, einen schönen Frühling, viel Freude mit euren Hunden. Das war's und ein fröhliches Halali von eurer Berit.